Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zum 1. Timotheusbrief. Und da wollen wir einfach mal beginnen, indem wir das ganze erste Kapitel lesen. Darf ich bitten?
Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesu Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewisse Leute gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschichtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen. Gottlose und Sündern und Heiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidiger und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß dem früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffsbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern.
Vielen Dank. Es ist klar, wer den Brief geschrieben hat und an wen er gerichtet ist. Nämlich der Autor ist Paulus und Carmine, der Adressat Timotheus. Und Paulus stellt sich vor, als erstes nicht mit Apostel Jesu Christi, sondern mit Paulus. Was bedeutet Paulus? Sein lateinischer Name?
Der Kleine,
der Geringe. Der Kleine, genau. Ursprünglich hieß er, wie hatten ihn seine Eltern genannt? Ja, Saul oder Saulus?
Eigentlich Saul, aber das lateinische bzw. griechische Wort ist Saulus.
Es gibt beides.
In der
Apostelgeschichte haben wir beides für Paulus. Er wird Saulus genannt, er wird Saul genannt. Und da, wo der Herr Jesus ihn berief, vor Damaskus, hat er gerufen,
Saul,
Saul, Saul, nicht Saulus, Saulus. Denn er hat ihn eben in hebräischer Sprache angesprochen, Shaul, Shaul. Das heißt auf Deutsch, was heißt? Oder der Begehrte. Sha'al heißt fragen, bitten, verlangen, begehren. Und Sha'ul ist dann eben der Begehrte, der Erbetene. Die Eltern haben offensichtlich ihrem Sohn diesen Namen gegeben in Anspielung auf
König Saul.
König Saul. Und zwar, die Verbindung besteht darin, Paulus war ja aus welchem Stamm in Israel? Aus dem Stamm Benjamin. Und Saul war ja König aus dem Stamm Benjamin. Erst nachher mit David sollten alle Könige aus dem Stamm Juda sein. Aber eben, Saul war gebürtig aus dem Stamm Benjamin, so steht das in Philipper 3, und die Eltern in Anspielung an diesen großartigen König, der eben einen Kopf größer war als alles Volk, 1. Samuel. Den hat man sich gewünscht, einen starken Mann, der alle Probleme lösen sollte. Das ging allerdings nur gut, bis dann eben ein Mann kam, der noch größer war. Goliath von Gath, 6 Ellen und eine Spanne, also fast 3 Meter groß. Dann nützte auch ein Saul nichts mehr, der ein Kopf größer war als alles Volk. Ja, aber das war so der Gedanke. Die Eltern waren sehr, sehr ehrgeizig. Darum haben sie ihn ja dann auch früh nach Jerusalem geschickt, von Tarsus in der heutigen Türkei, nach Jerusalem. Und dort sollte er bei Gamaliel, einem der berühmtesten Rabbiner damals, studieren und eben eine riesige Karriere machen. Und Paulus schreibt ja in Galater 1, er hat seine Altersgenossen überflügelt und ist eben über seine Altersgenossen hinaus, hat er da eine Riesenkarriere gemacht. Und darum musste er eben zuerst klein werden. Vor den Toren von Damaskus fiel er zu Boden und hat sich bekehrt. Und wenn er sich eben hier im Brief nennt, zuerst Paulus, der Kleine, dann weist er damit darauf hin, dass er sich bekehrt hat und dass er wiedergeboren ist. Und das ist ja die Voraussetzung für jeglichen Dienst. Übrigens, auch nach der Bekehrung in der Apostelgeschichte wird Paulus immer noch Saulus genannt. Und das ist eben korrekt, wie das Philipp gesagt hat. Saulus, im Griechischen steht eigentlich Saulos, ja? Das ist die griechische männliche Endung. Hat man also das hebräische Wort Shaul angepasst ans Griechische und auch das Os angehängt. Saulos. Und plötzlich in Apostelgeschichte 13 heißt es Saulus, der auch Paulus heißt. Und von da an nennt ihn Lukas in der weiteren Beschreibung der 4 Missionsreisen in der Apostelgeschichte immer Paulus, der Kleine. Also der, der sich tief gedemütigt hat. Und das haben wir gerade gesehen in Vers 12. Kannst du das nochmals vorlesen, bitte? Und darum beschreibt Paulus seine Bekehrung.
Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe.
Und noch Vers 14.
Und die Gnade unseren Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist.
Vers 15 auch noch.
Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben.
Ja, da geht ein Zeugnis darüber, wie er eben die Gnade Gottes so wunderbar erlebt hat. Und zwar war er sogar ein Verfolger der Gemeinde Gottes. Und sogar ein solcher Mensch konnte zusammenbrechen und von, bildlich gesprochen, von seinem hohen Ross herabgeworfen werden, ein ganz kleiner konnte er werden. Und er nennt sich der Erste der Sünder. Also dieser erste Platz ist schon besetzt, den kann niemand mehr bekommen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, kann mir das noch vergeben werden? Ich habe schon E-Mails bekommen. In der Art, ich habe so Angst. Aber natürlich, jeder, der kommt und seine Schuld Gott bekennt, kann angenommen werden. Und keiner kann den ersten Platz noch kriegen. Der ist schon vergeben. Den hat Paulus angenommen. Von den Sündern ist er der Erste. Und sein Beispiel macht klar, dass eben jeder, der kommt, angenommen wird. Wir können das auch kurz aufschlagen in Johannes 6. Vers 37. Ich sage das, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen in der Seelsorge, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob Gott mich noch annimmt. Ja, aber die Sache ist völlig klar. 6, Vers 37, bitte.
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Ja, also die Voraussetzung ist, wer zu mir kommt, wer nicht zu Jesus Christus kommt, kann nicht angenommen werden. Aber wer zu ihm kommt, der hat die Verheißung, er wird nicht hinausgestoßen werden. Und dann erfährt er hier noch etwas. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das heißt, jeder, der zu dem Herrn Jesus kommt, darf wissen, dass er ein Geschenk des Vaters an den Sohn ist. Ein Geschenk? Ja, so gewaltig, das zum Wort Paulus. Aber dann kommt sein Titel, Apostel Jesu Christi. Und es ist ganz wichtig, dass hier nicht steht einfach Apostel. Apostel heißt nämlich, ist ein griechisches Wort, im Grundtext steht Apostolos. Gesandter. Und dieses Wort wird auch gebraucht zum Beispiel für einen Gesandten der Gemeinde. Wir können mal ganz kurz aufschlagen. 2. Korinther 8. Vers 23. Darf ich bitten, das vorzulesen?
Und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur von dem Herrn, sondern auch vor den Menschen.
Also 2. Korinther 8, Vers 23.
Ah, 23.
Ja.
Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinde, eine Ehre des Christus.
Ja, also da wird von Abgesandten der Gemeinden gesprochen und dieses Wort ist auch Apostolos. Das Wort wird auch verwendet im Sinn von Missionare. Missio ist der Lateinisch, das heißt Sendung. Ein Missionar ist ein Gesandter. Und das griechische Wort eben Apostolos, das heißt ein Gesandter. Das wird auch verwendet im Sinn von Missionar, zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, wo Barnabas Apostel genannt wird. Ja, da ist Paulus in Lystra. Kannst du vorlesen oder soll ich? Apostelgeschichte 14, 14.
Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge.
Ja, das reicht schon. Also, es wird hier gesagt, die Apostel Barnabas und Paulus. Nun, wir wissen, Barnabas gehörte nicht zu den 12 Jüngern, die von dem Herrn als Apostel eingesetzt wurden. Und nur der Apostel Paulus wurde von Jesus Christus eben mit besonderer Autorität als Apostel für die Nationen eingesetzt. Die 12 Apostel für die 12 Stämme Israels, Paulus für alle anderen Völker. Aber wieso wird hier Barnabas Apostel genannt? Hier im Sinn von Missionar. Aber wichtig ist, wenn Paulus sich nennt Apostel Jesu Christi, dieser Ausdruck wird nur verwendet für jemanden, der wie der Apostel Paulus eine ganz besondere apostolische Autorität bekommen hatte oder wie die 12 Apostel. Die werden genannt Apostel Jesu Christi. 7-mal wird Paulus so genannt. Ich gebe die Stellen an. Römer 1,1, 1. Korinther 1,1, 2. Korinther 1,1, Epheser 1,1, Kolosser 1,1, 2. Timotheus 1,1, Titus 1,1. Ja, und natürlich eben hier 1. Timotheus. Denn eigentlich 8-mal mit 1. Timotheus. Und dann der Apostel Petrus wird auch genannt Apostel Jesu Christi in 1. Petrus 1,1 und 2. Petrus 1,1. Und das ist ganz wichtig, weil heute gibt es Leute, die treten auf und sagen, ich bin ein Apostel. Ja, und sie sagen, in der heutigen Zeit hat Gott das apostolische Amt wiederhergestellt. Nun, da lesen wir einfach Epheser 2, Vers 20, des Zusammenhangs wegen 19 und 20, und dann ist das schon geklärt.
So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr Miterbauer werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Ja, also hier wird die Gemeinde mit einem Tempel verglichen. Und jeder Gläubige ist damit gewissermaßen ein lebendiger Stein an diesem Gebäude. So wird das auch ausdrücklich in 1. Petrus 2 gesagt, dass die Gläubigen lebendige Steine sind. Aber da gibt es eine Grundlage, auf der der ganze Tempel aufgebaut ist. Und diese Grundlage wird hier genannt, die Grundlage der Apostel und Propheten. Und dann heißt es, Jesus Christus selber ist Eckstein. Der Eckstein war dieser Fels, der heute im Felsendom ist in Jerusalem. Das war der Ort, wo das Allerheiligste schon von Salomo darauf gebaut worden ist. Man kann sogar noch die Spuren sehen von der Südmauer, die auf diesem Fundament aufgebaut war. Und die West- und Nordmauer des Tempels, die waren entlang der natürlichen Kante dieses Felsens gebaut. Und so war also dieser Fels der Eckstein des Tempels. Und dieser Fels geht als Felsmassiv weiter, denn der ganze Berg, Tempelberg, ist ein Felsmassiv. Und das ist diese Grundlage, Jesus Christus, der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist, nach Matthäus 16, Vers 17. Hier wird der Eckstein genannt, in Matthäus 16, Vers 17, einfach auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber der Herr sagt ja dort in Matthäus 16, du bist Petrus. Und Petrus heißt eben nicht Fels. Petra heißt Fels. Ja? Petros heißt Stein. Also Petrus ist nicht ein Fels, aber ein Stein. Ein besonderer Stein. Denn man hat beim zweiten Tempel in Jerusalem den Höhenunterschied zwischen dem Felsen, der heute im Felsendom ist, der geht mit einer natürlichen Rampe nach Osten so runter. Und das Felsniveau da, wo das Heilige war, ist genau 3,15 Meter tiefer. Und diesen Höhenunterschied hat man mit großen Bausteinen ausgefüllt. Und diese Steinauffüllung ist ein Bild von den Aposteln und neutestamentlichen Propheten, die unter Inspiration des Heiligen Geistes Bibelbücher schreiben konnten, wie zum Beispiel Markus, der kein Apostel war, aber Prophet, Lukas, dann auch Jakobus, der Mann, der den Jakobusbrief geschrieben hat, und Judas, das waren keine Apostel, aber es waren Halbbrüder des Herrn. Und die werden dargestellt durch diese Steine. Und der ganze Tempel ist darüber weiter aufgebaut, wächst ständig, bis dann bei der Entrückung der letzte Stein eingefügt wird. Und dann ist die Zeit der Gemeinde auf Erden vorbei. Ja, und jetzt ist also klar, die Grundlage, die legt man nur einmal unten. Die baut man nicht oben beim Dach noch einmal. Das ist ein totaler Unsinn. Wer sagt, heute würde Gott wieder die Propheten, die Apostel und auch die neutestamentlichen Propheten in ihrer Bedeutung wiederherstellen, das geht gar nicht. Und so ist es einfach, dass wir sagen können, das ist die Grundlage, da ist alles aufgebaut und die Apostel hatten keine Nachfolger. Mit dem Sterben der 12 Apostel und des Apostels Paulus hörte die apostolische Zeit auf. Und sie haben uns aber das Wort Gottes hinterlassen. Und jetzt zurück zu 1. Timotheus 1. Da sehen wir, Paulus ist Apostel Jesu Christi, das heißt, er hat eine ganz besondere Autorität bekommen. Von wem aus war das gewollt? Also, von Jesus Christus, also von dem Herrn Jesus Christus und was sagt Paulus noch? Ja, und zwar der Heiland Gott, der Retter Gott, der noch eine wichtige Rolle spielen wird in diesem Brief. Wenn wir denken in Kapitel 2, Vers 4 oder 3 und 4, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann wird erklärt, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also, dieser Heiland Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden, und der Messias, Jesus Christus, der Mittler ist zwischen Gott und Menschen, nach Befehl Gottes, unseres Retters, und nach Befehl unseres Herrn Jesus Christus, ist Paulus Apostel geworden. Das heißt, das ist eben nicht einfach, was wir verstehen unter einem Missionar, sondern das ist jemand, der von Gott her eine ganz spezielle Autorität bekommen hat zur Auferbauung der Gemeinde. Und das wird noch von wichtiger Bedeutung sein, denn gerade in dem ersten Kapitel geht es um die gesunde, wahre Lehre. Und das ist eben die Lehre, die die Apostel uns hinterlassen haben im Wort. Aber wie gesagt, sie sind verstorben, aber das Neue Testament ist abgeschlossen und im Judasbrief lesen wir, dass dieser Glaube, dieses Glaubensgut ein für allemal uns überliefert worden ist. Lesen wir Judasbrief, Vers 3.
Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist.
Ja, ein für allemal, einmal den Heiligen überliefert. Das heißt, was Gott uns gegeben hat im Neuen Testament, das ist abgeschlossen. Und niemand konnte erwarten, dass im Laufe der Jahrhunderte Gott noch einmal diese Offenbarung geben würde, die er gegeben hat durch die Apostel. Sie ist ein für allemal gegeben, aber was müssen wir tun? Nach Judas 3? Wir müssen kämpfen. Und das wird gleich das Thema sein ab Vers 3. Aber schauen wir uns diese Begrüßung noch etwas an. Sie ist ganz in der Form, wie man vor 2000 Jahren im Römischen Reich normalerweise einen Brief geschrieben hat. Also man kann lateinische Autoren anschauen, wie die Briefe geschrieben haben. Das ist ganz normal, dass man schreibt, wer den Brief verfasst, also Autor, an wen er gerichtet ist und dann ein Gruß. Aber hier ist das eben nicht nur einfach Paulus, Timotheus, sondern es ist viel reicher, als wie das normal war in der damaligen antiken Briefliteratur. Viel reicher. Der wird gleich erklärt, Paulus, der eine ganz besondere Autorität hat als Apostel Jesu Christi, und zwar nach Befehl von Gott dem Vater, von Gott dem Sohn. Und gerichtet ist es an Timotheus, aber da sagt er noch mehr dazu, meinem echten Kind im Glauben. Was bedeutet das? Ja, dass Timotheus eben durch Paulus zum Glauben fand. Und wir sehen ja in Apostelgeschichte 13, Paulus geht mit Barnabas auf die erste Missionsreise und dann kommen sie in die Region von Derbe, Lystra, das ist Südgalatien, und dort kommt Timotheus zum Glauben. Also Apostelgeschichte 14 zeigt den Anfang dieses Mannes und er war ganz jung, ein ganz junger Mann. Und als Paulus dann in Apostelgeschichte 15 beschließt, auf die zweite Missionsreise zu gehen, da nimmt er Timotheus mit als Begleiter, zusammen mit Silas. Also ein ganz junger Mann wird von dem Apostel mitgenommen. Und offensichtlich hat er eben gemerkt, schon sehr früh, Timotheus ist ein Bekehrter, wie viele andere. Aber einer, der sein Leben ganz dem Herrn zur Verfügung stellt. Und darum hat er ihn speziell gefördert. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele, die bekehren sich, aber dass man das Leben wirklich ganz dem Herrn zur Verfügung stellt, das ist nochmal seine zweite Entscheidung. Und bei Timotheus war das ersichtlich. Und erstaunlich ist nun, werde gleich noch erklären, der 1. Timotheusbrief, der ist 4 Jahre später geschrieben worden. Und trotzdem wird noch in diesem Brief wird Timotheus als junger Mensch beschrieben. Also die zeitlichen Verhältnisse sind so, dass wir gut annehmen könnten, dass damals, als Timotheus mitging auf die zweite Missionsreise, dass er vielleicht so etwa 18 Jahre alt war. Und nun sind wir da, werde ich gleich noch verraten, in welcher Zeit. Aber viele Jahre später mit dem 1. Timotheusbrief, weil das ist einer der letzten Briefe von Paulus. Und da ist er immer noch ein junger Mensch. Und Paulus sagt ihm sogar in Kapitel 4, Vers 11, können wir das kurz lesen.
Dies sollst du gebieten und lehren.
Ja, jetzt kommt's.
Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern bei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit.
Ja, danke. Also, er soll nicht wegen seiner Jugend verachtet werden. Als junger Mensch hat man nicht eine natürliche Autorität, nicht wahr? Aber das war dann eben die Gefahr, dass der Dienst von Timotheus, obwohl er eigentlich eine geistliche Autorität hatte, dass der leicht so von Leuten auf die Seite geschoben wurde. Aber das macht also klar, der war wirklich sehr jung und hat sich in all den Jahren bewährt. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Wir sehen bei der ersten Missionsreise, da gingen ja Paulus und Barnabas, wie gesagt, Apostelgeschichte 13, auf die Reise. Wen nahmen sie noch mit als Begleiter? Markus. Johannes Markus. Das ist der Mann, der später das Markus-Evangelium geschrieben hatte. Aber mit ihm gab es ein Problem. Als sie dann in der Türkei, da vom Meer über den Pass hinaufgingen in die Region von nach Antiochia, in Pisidien, das ist echt heute noch eine Herausforderung für Sportler. Es gibt dort einen speziellen Weg hoch. Also es ist wirklich, wer mal testen will, wie viel das da an Sportlichkeit vorhanden ist, der muss diesen Weg hoch machen. Und dort heißt es, dass Markus dann sie verließ und wieder nach Hause zurückkehrte. Offensichtlich wurde es ihm zu viel. Also ich bin da nie hochgegangen, aber mal gerade an dieser Stelle vorbeigeflogen. Drüber geflogen. Richtig, es ist dieses imposante Massiv, wie das da vom Mittelmeer her raufkommt, konnte ich da sehen und musste denken, da ist Markus. Das wurde Markus zu viel. Und als er dann auf die zweite Missionsreise mitgehen wollte, sagte Paulus nein. Er hat sich nicht bewährt auf der ersten, kommt nicht mit. Aber Timotheus hatte sich bewährt. Das sind zwei Dinge. Man kann sich als Gläubiger bewähren oder man kann versagen. Aber das ist nicht aller Tage Abend. Denn im zweiten Timotheusbrief, den Paulus aus der Todeszelle in Rom schrieb, da sagt er zu Timotheus, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. In der Zwischenzeit ist mit Markus etwas geschehen. Der wurde ein nützlicher Diener und hat dann eben auch das Markus-Evangelium schreiben müssen. Und das beschreibt ja den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener. Und da hat er gelernt in der Zwischenzeit, um bewährt zu seinem Dienst, muss man sich immer am Dienst des vollkommenen Dieners orientieren. Aber eben, das war so eindrücklich bei Timotheus. Da ist eine Kontinuität zu sehen in seinem geistlichen Leben. Ohne Einbrüche, ja? Und darum ist er uns so ein Vorbild. Übrigens, in Philemon 1, Vers 10 sagt Paulus von Onesimus, er habe ihn in der Gefangenschaft in Rom gezeugt. Und damit meint er, durch den Kontakt, den er in Rom hatte mit Onesimus, ist dieser entlaufene Sklave ein Christ geworden. Er hat sich bekehrt, wurde wiedergeboren und darum eben ein Sohn. Und den Korinthern sagt das der Apostel Paulus auch. Paulus hat in Korinth evangelisiert und dann kamen ganz viele zum Glauben. Und schauen wir, was er da sagt in Kapitel 4. Vers 14 und 15. 1. Korinther 4, 14.
Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer.
Ja, also alle, die durch seinen Dienst zum Glauben kamen, von denen kann er sagen, das sind meine Kinder. Und das sagt er hier von Timotheus. Also er kam durch ihn zum Glauben. Und dann kommt der Gruß. Und eben nicht nur einfach, wie man in römischen Briefen den Gruß findet, da wünscht man sich Gesundheit, Heil. Ja? Nein, da steht Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und das nicht nur einfach so als menschlicher Wunsch, sondern das alles kommt von Gott, dem Vater, und Christus Jesus. Christus ist vorangestellt, um zu betonen, von dem Messias Jesus, unserem Herrn. Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Und normalerweise in den Briefen schreibt Paulus was? Was wünscht er normalerweise? Hier ist noch etwas Besonderes. Ja, Gnade und Friede. Und hier ist noch hinzugefügt Barmherzigkeit. Ja, und Friede, das ist der jüdische Gruß. Wie sagt man? Shalom. Shalom heißt Friede, Wohlfahrt, Wohlstand, das alles mit drin enthalten. Und da geht es aber eben speziell um diesen Frieden im Herzen, den wir immer wieder neu brauchen. Friede von Gott, also Shalom. Und wie haben die Griechen gegrüßt auf der Straße? Chaire, freue dich. Und hier steht jetzt nicht Freude und Friede, sondern Gnade und Friede. Das ist eine kleine Abänderung von eben Chaire, heißt freudig. Und ein bisschen abgeändert gibt das Wort Charis. Und das heißt Gnade. Das ist ganz leicht der griechische Gruß abgeändert. Nun, der Apostel Paulus ist Apostel Jesu Christi für die Gemeinde, die ja Gottes Wunderwerk, Gottes Tempel ist, mit lebendigen Steinen, aber das Besondere ist, aus jüdischen Gläubigen und nicht-jüdischen, aus allen möglichen Nationen. Und darum ist das ein typisch christlicher Gruß, der die Gemeinde betrifft. Gnade, also das erinnert an den Gruß, den man unter den Heiden hatte, und Friede, Shalom, erinnert an den Gruß, den üblichen Gruß unter den Juden. Und dann wird das aber noch ergänzt mit Barmherzigkeit. Was ist das Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Ja, Barmherzigkeit ist verdient. Also, ja, also, aber Gnade, bleibt doch mal bei Gnade. Da ist auf jeden Fall der Gedanke drin, unverdiente. Ja, wie sagst du? Unverdiente Zuwendung, genau, Wohltat, also unverdiente Gunst. Aber bei Barmherzigkeit steht im Vordergrund, dass der die Barmherzigkeit nötig hat, der ist im Elend. Und es ist Mitgefühl da. Ja? Und wir werden sehen, Timotheus hat in diesem persönlichen Brief das sehr nötig. Denn er stand in ganz harten Auseinandersetzungen, werden wir gleich noch sehen, in der Gemeinde in Ephesus. Und da gab es wirklich harte Brocken, Leute, die gefährlich werden konnten. Und er als junger Mann sollte da hinstehen. Und da hatte er nötig diese Barmherzigkeit.
Ist Gnade nicht immer auch in Bezug auf Gericht und Schuld? Also ich kann ja nicht jemandem gnädig sein, der eben mir gegenüber keine Schuld hat in dem Sinn. Ich kann barmherzig sein mit jemandem, wenn er Elend ist, aber gnädig kann ich ja nicht sein. Ich kann nur gnädig sein, wenn ein Verhältnis da ist.
Ja, also du betonst, dass Gnade etwas zu tun hat mit Zuwendung, wenn Schuld vorhanden ist. Aber nicht nur, man kann eigentlich sagen, das Wort Charis drückt aus etwas, was man einfach nicht verdient hat. Ich argumentiere so, zum Beispiel das Wort Gnadengabe im Neuen Testament heißt Charisma. Ja? Ist Charis und noch Ma dran. Und das meint ein Geschenk, das unverdient ist. Und jeder Gläubige hat nach 1. Petrus 4 mindestens eine Gnadengabe bekommen. Bei der Bekehrung. Und darum sagt Petrus dort, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe, griechisch Charisma, bekommen hat, dient damit einander. Und diese Zuwendung ist einfach, wir haben das nicht verdient. Dass Gott uns besondere Begabungen gegeben hat für seinen Dienst, nicht verdient. Aber es muss nicht unbedingt der Gedanke der Schuld sein, aber es ist sehr oft, ist das genau so. Es steht gerade das sogar im Vordergrund bei Gnade. Gut, jetzt sehen wir einfach, die Form wird übernommen, wie man damals Briefe geschrieben hat. Aber die Form wird durch den Heiligen Geist so aufgefüllt, dass es so ein Kontrast ist zu einem normalen Brief in der damaligen Antike. Und eben diese drei Dinge, Gnade, Barmherzigkeit und Friede, das ist nicht einfach ein menschlicher Wunsch, so wie man das üblicherweise in den Briefen gemacht hat, wenn man sich eben Gesundheit gewünscht hat, sondern das kommt von Gott, dem Vater, und von dem Messias, unserem Herrn. Und jetzt beginnt der eigentliche Brief. Lest nochmals Vers 3, bitte.
Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewisse Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit der Legenden und endlosen Geschichtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben.
Ja, danke. Also, wir haben hier geografische Angaben. Paulus brach auf nach Mazedonien, also in Europa, nach Europa. Und bei seinem Aufbruch hat er Timotheus eben ermutigt, ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Und das ist heutige, wo liegt Ephesus? Türkei, ja. Also es ist wichtig, dass man immer die Karte ein bisschen vor Augen hat. Ja, dann sieht man, also Paulus geht nach Mazedonien, nach Europa und Timotheus ist da in Asien, in Kleinasien, in Ephesus. Das war die Hauptstadt der Provinz Asia, etwa so groß wie die Schweiz. Und dort waren ja noch andere Gemeinden, nämlich, das kann man sehr schnell auswendig aufzählen, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira und dann Philadelphia, Laodicea und es gibt noch mehr. Dann auch Hierapolis in Kolosser 4 ist auch dort. Kolossä auch. Jetzt haben wir gerade zum Stegreif 9 Ortschaften aufgezählt. Ja? Und dort in Ephesus hat Paulus sehr lange gedient. Länger als normal. Das Übliche war, der Apostel Paulus hatte diese Vorgehensweise. Er hat Ballungszentren besucht. Also er ist von einer größeren Stadt zur anderen gegangen und hat dort gepredigt. Leute kamen zum Glauben. Und zwar hat er möglichst auch geschaut, dass auch Juden zum Glauben kamen, die das Alte Testament schon kannten. Und also schon bei der Bekehrung gute Bibelkenner waren. Das war wichtig, um dann die Nichtjuden, die zum Glauben kamen, weiterzuführen. Er hat Gemeinden gegründet und ist normalerweise nach sehr kurzer Zeit weitergegangen. Also das war die Methode im ersten Jahrhundert, die großen Ballungszentren im größeren Mittelmeerraum zu erreichen, in Kleinasien und Europa. Und dann sollten die Gläubigen aus den Großstädten, die sollten dann ins Hinterland gehen und diese Leute evangelisieren. Und darum hat man eben diese Leute genannt die Heiden. Weil das waren die, die später erst evangelisiert wurden und eben auf der Heide wohnten, auf dem Land. Ja, das lateinische Wort Paganus, das gibt ein lateinisches Bayern, das Gleiche, das heißt, der auf der Heide wohnt, auf dem Land. In Italienisch? Pagani. Il Pagano. Und Mehrzahl Pagani. Und ja, das sind die auf der Heide. Die sollten später erreicht werden. Und darum ging das so fantastisch schnell. Also wenn man eine Karte anschaut, wo das Christentum sich im ersten Jahrhundert ausbreiten konnte, das ist schon mal eindrücklich, im ganzen Mittelmeerbereich, auch Nordafrika. Der Apostel Paulus aber hat Asien und Europa gemacht, aber andere sind auch nach Nordafrika. Und dann eben sehr bald im zweiten Jahrhundert großflächig auch das Hinterland wurde erreicht. Aber eben, das war eine Besonderheit, dass Paulus nach Apostelgeschichte 19 3 Jahre an einem Ort blieb. Das heißt also, für Ephesus hat er ganz besonders viel Kraft eingesetzt. Und er hat dort auch jeden Tag in der Schule des Tyrannus Bibelunterricht gegeben. Und in diesen 3 Jahren, heißt es in Apostelgeschichte 19, haben alle Heiden und Juden das Evangelium gehört in Asia. Gebiet so groß wie die Schweiz, tagtäglich Bibelunterricht, aber das ist nicht ein Hindernis für Mission. Sehen wir. Bibelunterricht und das ganze Gebiet wird erreicht. Unglaublich. Also dieses Gebiet lag Paulus offensichtlich sehr, sehr am Herzen und Ephesus war eben die Hauptstadt dieser ganzen Provinz Asia. Und da sagt er, ich ging nach Mazedonien und habe dich gebeten, dich ermutigt, heißt das Wort auch, Parakaleo heißt ermahnen, ermutigen, bitten, in Ephesus zu bleiben und dort einen Auftrag zu erfüllen, an der Stelle des Apostels Paulus. Jetzt setzen hier die Bibelkritiker ein, die liberalen Theologen. In der liberalen Theologie, das heißt also, wenn man zum Beispiel in Zürich an der Uni protestantische, evangelische Theologie studiert oder in Basel an der Uni oder in Bern, dann lernt man die Timotheusbriefe, Titusbriefe, die sogenannten Pastoralbriefe, die seien alles Fälschungen, nicht von Paulus. Bitte? Wieso wisst ihr das? Wir haben ganz frühe Überlieferungen von Polycarp, einer der noch eben mit dem Apostel Johannes bekannt war, der uns Informationen gibt, und auch Irenäus im 2. Jahrhundert. Diese Leute wussten ganz genau, dass Timotheus, die 2 Timotheusbriefe und Titusbriefe, dass die von dem Apostel Paulus geschrieben worden sind. Aber die meinen es besser, sie wissen es besser. Warum? Ja, wenn man die Apostelgeschichte liest, die 4 Missionsreisen, Apostelgeschichte 13 bis 28, das passt nirgends rein, dass Paulus an einem Punkt nach Mazedonien geht und Timotheus bleibt in Ephesus. Das passt nicht rein. Also, ein Fälscher, der sich da halt vertan hat mit den Ortschaften. Und jetzt? Man muss ja solche Argumente widerlegen. Ja, der Titusbrief, aber der wird ja eben auch abgetan, weil er auch nicht in die Apostelgeschichte reinpasst. Ich war im Titusbrief, sagt Paulus, er werde in, können wir kurz aufschlagen? Dort gibt der Titus den Auftrag, auf der Insel Kreta in jeder Stadt, also in jeder Gemeinde auf Kreta Älteste einzusetzen. Titus 1, Vers 5. Und dann sagt er noch in Kapitel 3, in Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Wie bitte? Nirgends in der Apostelgeschichte sieht man die Situation, Paulus schickt Titus, um auf Kreta Älteste einzusetzen und dann, dass Paulus in Nikopolis überwintert. Ja, aber du hast es schon angetönt, Carmine.
Nach der Gefangenschaft in Rom reiste Apostel Paulus wieder, bis er wieder festgenommen wurde.
Genau. Also, es gibt ja 2 Gefangenschaften des Apostels Paulus. Die erste, sie wird ja ausführlich beschrieben in der Apostelgeschichte, wie Paulus auf dramatische Weise mit Schiffbruch zwischendurch schließlich nach Rom kommt, wo er 2 Jahre wartet, bis die Ankläger, nämlich die Führerschaft in Israel, käme, um vor Kaiser Nero auszusagen gegen Paulus. Und da hatte Paulus die Gelegenheit, eine Wohnung zu mieten und konnte ständig Leute da empfangen, aber er war in Gefangenschaft, das heißt üblicherweise, an 2 Soldaten war er festgebunden. und konnte dort ungehindert das Evangelium lehren. So endet die Apostelgeschichte, 2 volle Jahre. Und der Prozess wird da nicht beschrieben, aber es ist so, dass der Ausdruck 2 volle Jahre sehr interessant ist. Im römischen Recht hat man festgehalten, wenn ein Angeklagter 2 volle Jahre wartet und die Ankläger kommen nicht, wird er freigesprochen. Und darum, am Ende dieser 2 Jahre, schrieb der Apostel Paulus mehrere Briefe, nämlich Epheserbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief und Philemonbrief. Und da spricht er, dass er bald frei wird. Und dass man ihm sogar eine Herberge bereit machen soll in Kolossä, sagt der Philemon, da er eben bald kommen wird. Und so wurde der Apostel Paulus dann eben von Kaiser Nero bei dieser ersten Verhandlung freigesprochen. Und da konnte er wieder herumreisen. Und genau das, was wir eben im ersten Timotheusbrief und im Titusbrief haben, das passt dann in diese Zeit hinein, die, wie Carmine gesagt hat, endete, dass Paulus wieder verhaftet wurde. Und dann kam er in die Todeszelle nach Rom. Und da hat er noch kurz, bevor er dann enthauptet wurde unter Kaiser Nero, hat er den 2. Timotheusbrief als Abschiedsbrief geschrieben. Und dort schreibt er ganz enttäuscht über die Region von Asia. 2. Timotheus 1, Vers 15.
Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygelus und Hermogenes.
Ja, also, der hat sich so für Asia eingesetzt. Und schließlich in der Todeszelle muss er sagen, alle in Asia, mit Ausnahmen, haben sich von mir abgewandt. Die sind nicht einfach vom Glauben abgefallen, aber die haben gesagt, Paulus. Immer geht es um Paulus. Die haben sich von ihm als Person abgewandt. Und das ist eine sehr traurige Sache. Aber hilft uns jetzt eben einzuordnen, Paulus gibt da bei seinem Aufbruch nach Mazedonien eben, da gibt er Timotheus den Befehl, in Ephesus einen besonderen Dienst zu tun. Und zwar, was ist seine Aufgabe? Ja, also er sagt ja, er müsse einigen Leuten, Tines bedeutet, kann man übersetzen mit einigen, aber auch etlichen oder manchen. Also ich übersetze mit, damit du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Also da war das Problem, dass da Leute waren, die brachten plötzlich Lehren, die von dem, was die Apostel gelehrt haben, abwichen. Das Wort andere ist das Wort heteros, also ist eigentlich ein Verb, heterodidaskaleo, das heißt anders lehren. Heteros heißt anders. Aber es gibt 2 Wörter auf Griechisch für anders. Allos, das ist anders, weiß das jemand? Anders von gleicher Art. Und heteros, das ist anders im Sinn von verschiedener Art. Und das ist hier. Also diese Lehren hatten eine andere Art als das, was die Apostel gelehrt hatten. Sollte spannend sein, ja? Ganz neue Sachen. Letzten Sonntag hat ein junger Bruder gepredigt hier und hat sich entschuldigt, er werde nichts Neues sagen. Wunderbar, er bringt keine neuen Lehren. Ist doch ein Geschenk, wenn ein junger Bruder keine neuen Lehren bringen will, sondern das, was das Wort sagt. Und das hat er auch so gemacht. Ja, aber hier gab es solche, die brachten andere Lehren. Und denen musste dieser junge Mann entgegentreten und sagen, das geht nicht. Einfach gebieten, nicht, da wird nichts anderes gelehrt. Und wir leben heute in einer Zeit, wo die evangelikalen Gemeinden immer mehr davon gekennzeichnet sind, dass sie überzeugt sind, Lehrfragen sind eigentlich nicht so wichtig. Und es gibt auch diesen üblen Spruch, Lehre trennt. Wie geht's weiter? Liebe eint. Ja. Da wird die Wahrheit gegen die Liebe ausgespielt. Während der Apostel Paulus in Epheser 4 sagt, dass wir die Wahrheit festhalten sollen in Liebe. Das gehört gerade zusammen. Aber das wird gegeneinander ausgespielt. Lehre trennt. Also wir haben nur Probleme, wenn es um Lehre geht. Darauf kommt es nicht drauf an. Und so sind viele und gerade auch Führer in den evangelikalen Gemeinden nicht mehr bereit zu kämpfen. Aber was haben wir in Judas 3 gelesen vorhin? Für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Und Glauben meint das Glaubensgut, der Glaube mit Artikel, ist an vielen Stellen, nicht an allen, aber an vielen Stellen das Glaubensgut. Dafür müssen wir kämpfen. Und das heißt also auch hinstehen. Im Titusbrief, also ein Brief auch aus dieser Zeit zwischen den Gefangenschaften, im Titusbrief wird erklärt, welche Qualitäten Älteste aufweisen müssen. Titus 1, Verse 5 bis 9. Und da lesen wir Vers 9.
Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprecher zu überführen.
Ja, also ein Kennzeichen, und zwar gerade das Letzte, was gesagt wird von einem Ältesten, ist, dass er dem zuverlässigen Wort nach der Lehre anhängt. Und das meint auch ein herzliches Anhängen. Ich glaube, wenn der Jesus sagt in Matthäus, in der Bergpredigt, man kann nicht zwei Herren dienen, denn entweder wird man den einen hassen und dem anderen anhängen. Das ist das gleiche Wort. Anhängen. Das heißt also wirklich herzlich verbunden sein mit dem zuverlässigen Wort nach der eben biblischen gesunden Lehre. Und das ist die Voraussetzung, damit er fähig ist, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Widersprechenden zu überführen. Überführen heißt nicht einfach behaupten, so und nicht anders, sondern muss man erklären, aus diesem und diesem Grund und so, und da steht so geschrieben und darum so. Also das, so das auch einleuchtet, jeden, der wirklich zuhören will, die Widersprechenden überführen. Aber dann wird gleich noch erklärt, diese Widersprechenden können ziemlich kompliziert sein. Lies noch Vers 10 weiter.
Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren und schädlichen Gewinnen willen.
Ha, den Mund stopfen. Also das klingt dann schon ein bisschen speziell, ja? Aber es gibt Situationen, wo man wirklich sagen muss, das kommt nicht in Frage. Wir wollen diese Lehren nicht in der Gemeinde. Und wenn eben nicht Männer aufstehen und klar zur Lehre stehen, dann kommt alles rein. Das ist klar. Und es ist auch interessant, gerade wenn wir im Titusbrief sind, zu schauen, wie das dann noch ausgedrückt wird in Kapitel 2, Vers 15, wie Titus aufgefordert wird, hinzustehen. Ja, ich komme gleich, aber lesen wir noch 2, Vers 15.
Diese sollst du lehren und mit dem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen.
Ja, oder lass niemand dich verachten. Überführen mit allem Nachdruck. Und dann sagt er noch in Kapitel 3, in Bezug auf einen sektierischen Menschen, das ist eine der Spaltungen, die Gemeinde bringt, Vers 10. Lies du auch noch?
Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, dass du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündig und sich selbst verurteilt hat.
Ja, also wie beim Fußball. Gelbe Karte, rote Karte und er ist weg vom Feld. Ja, nicht Zeit geben, damit er die Gemeinde kaputt machen kann, sondern sagt nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung, wegweisen. Er ist verkehrt, er sündigt. Ja, Melanie, du hattest noch eine Frage oder ein... Ach so, ja, nicht im Jakobusbrief, sondern der Herr Jesus sagt das in Markus 7, dass das Böse, das verunreinigt, das kommt von innen heraus und nicht durch die Nahrungsmittel von außen rein. Nicht wahr? Das ist diese Stelle. Und eben wenn du sagst, den Mund stopfen, dann kann eben dieses Böse nicht rauskommen. Genau. Und das muss ganz, ganz klar gemacht werden, das geht nicht. Und wir sehen, die Gemeinden allgemein haben sich von diesem Standard abgewendet. Und die Führer, es sind nur wenige, die wirklich bereit sind, so für die Wahrheit des Wortes Gottes hinzustehen und eben auf diesen Satz komplett zu verzichten, Lehre trennt, Liebe eint. Nirgends steht das in der Bibel. Wirklich Menschenlehre. Und dann sagt der Apostel Paulus eben nicht andere Lehren zu lehren, noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben. Was meint er? Man soll also nicht La Fontaine lesen. La Fontaine hat doch viele Fabeln gedichtet. Der Rabe und der Fuchs und der Rabe, ja? Der Rabe war da oben und hat ein Käse im Schnabel gehabt, also nicht unbedingt ein Camembert, aber einfach ein Käse. Und der Fuchs wollte das unbedingt und sagt ihm, er möge doch mal singen, seine Stimme sei so wunderbar. Und er hat sich so dann schmeicheln lassen, dass er begann zu krächzen und der Käse kam runter und der Fuchs hatte ihn. Ja, das ist eine Fabel von La Fontaine. Oder zum Beispiel über die Grille, La cigale ayant chanté tout l'été. Et quand la bise est venue, elle était dépourvue. Also, die war immer am Zirpen, die Grille, den ganzen Sommer. Und dann, als der Winter kam, hatte sie nichts. Weil sie nichts gearbeitet hat, um Nahrungsmittel eben vorzubereiten für die schwierige Zeit. Soll man darauf verzichten? Es heißt ja hier, sich nicht mit Fabeln abgeben. Mythen. Aber bei mir steht ja Fabel. Wie? Mythen. Ah, welche Übersetzung? Da war. Ah, da war. Gut, es ist so, dass im Griechischen steht eben das Wort Mythos. Ja? Und die Elberfelder hat das auch in der Fußnote. Mythen. Ja? Und Fabeln. Die literarische Form der Fabel finden wir auch in der Bibel. Wo? Wo kann ein Weinstock sprechen und ein Dornstrauch und der Feigenbaum? Wie? Im Buch der Richter. Jotams Fabel. So wunderbare Fabel. Eben, da können Bäume sprechen und es ist ein Gleichnis, das eine sehr klare Botschaft vermittelt. Das ist eben nicht gemeint, sondern das Wort Mythos meint eben, denken wir an die griechische Mythologie. Worum geht es? Um Götter, Halbgötter, Geister, die miteinander kämpfen und sich die Köpfe einschlagen und Ehebruch treiben und so weiter und mit den Menschen zu tun haben, ihr Unwesen auch unter den Menschen verbreiten. Das sind diese Mythen. Es geht also um übernatürliche, irrationale, magische, Geschichten, die religiöse Orientierung und Lebenssinn geben sollten mit Geistern, Göttern und Kräften. Das entspricht eigentlich heute in der Literatur welchem Genre? Science Fiction oder Fantasy? Fantasy unterscheidet sich von Science Fiction. Science Fiction geht es noch viel um Technik, ja, und Wissenschaft, aber schon recht überzogen. Und Fantasy ist dann noch weiter weg von der Realität. Ja, nicht in gewisser Weise, sondern ganz, ganz vordergründig spielt die Esoterik da eine Riesenrolle. Also alles eben Übernatürliche mit dämonischen Mächten, mit magischen Kräften und so weiter zu tun hat, Fantasy und überhaupt Fiction, und das eben nicht nur in der Literatur, sondern auch im Film. Ja? Und das ist ja das, was heute das große Geld einbringt in den Kinos. Das heißt, das Interesse für Mythologie, für Mythen, ist in der heutigen Zeit sprunghaft gewachsen. Und genau davor warnt die Bibel. Und im zweiten Timotheusbrief, da geht es dann um das Thema Endzeit, in der wir heute leben. Und da wird im Zusammenhang mit der Endzeit gewarnt. 2. Timotheus 4. Vers 3 und 4.
Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren schaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden.
Jawohl, Legenden oder eben den Mythen zuwenden. Und es geht also, 2. Timotheus 3, Vers 1, klar um die letzten Tage, die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit, in der der Staat Israel wieder entstanden ist, das ist die Endzeit in der Bibel. Und genau da, sagt der Apostel Paulus, werden die Massen der Menschen sich den Mythen zuwenden. Und das ist auch Star Wars und Herr der Ringe und Harry Potter und auch Narnia. Dieses siebenbändige Werk von C.S. Lewis. Man muss wissen, dass C.S. Lewis von klein auf ein unwahrscheinlich angezogen war von Mythologie, sonst von der nordischen Mythologie, griechischen Mythologie und Okkultismus. Und später hat er ja ein Bekehrungserlebnis gehabt und ist dann zur anglikanischen Kirche gekommen, aber er hat da nie einen Bruch gemacht. Und darum diese Bücher mit Narnia, das geht ungebrochen, bringt er die Mythologie in die Christenheit hinein. Aber wenn es daran geht, um die Erlösung von dieser schlimmen Hexe, da geht es ja darum, dass der Löwe geopfert wird. Und da heißt es, es gäbe ein magisches Gesetz, das durch dieses Opfer eben Befreiung geschaffen wird. Ein magisches Gesetz. In Anspielung natürlich auf die Gesetzmäßigkeit der Erlösung in der Bibel durch das Opfer Christi. Und wer opfert den Löwen? Die Hexe. Die Hexe opfert den Löwen. Also die Macht des Bösen. Aber in der Bibel sehen wir, dass der Gott, der Vater, hat seinen Sohn als Opfer gegeben. Nicht der Satan. Es ist völlig, völlig verdreht. Und darum, wir müssen einfach das akzeptieren, was die Schrift darüber sagt, sich nicht mit Mythen abzugeben. Ja?
Die Mythe, das Buch, diese Film, die gehört doch auch in diese Kategorie.
Ja, das Buch, die Hütte, geht auch in diese Kategorie hinein. Von anderer Art. Aber wenn man denkt, dass diese beleibte Frau, die darin vorkommt, dass die Gott Vater darstellen soll. Das ist schockierend. Für jeden, der gottesfürchtig empfindet, muss sagen, das geht überhaupt nicht. Und aber das ist in heute, und darum sind all diese Stellen, werden dann nächstes Mal, die Zeit ist vorbei, nächstes Mal noch weiter eingehen auf Stellen, die über Mythen sprechen, und werden dann auch nächstes Mal noch sehen, was genau diese Mythen waren zur Zeit von Timotheus. Und werden sehen, die enge Verwandtschaft, aber das zeigt, das, was damals war, eine Gefahr war, ist es auch heute. Und so bleibt das Wort Gottes aktuell für alle Zeiten.